Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Es ist leider das Beste, sich auf einen Krieg vorzubereiten und Frieden zu bewahren, denn je unbewaffneter, je schwächer ich bin, desto eher bin ich in einer Welt, die dann am Ende in der Realität, Realismustheorie, tatsächlich durch Macht geprägt ist, dass ich die mächtig sein wollen, die werden sich mich dann nehmen oder wollen mein Territorium. Deswegen das Beste ist, Frieden bewahren, dadurch, dass ich selber in der Lage wäre, Krieg zu führen, und dann werde ich eben nicht angegriffen. Und das ist das Kontraintuitive, das ist schwierig, und da habe ich gedacht, okay, das musst du irgendwie mit Aufmerksamkeit musst du die Leute reinholen, und das ist eben mit der Frage, aber am Ende geht es mir, wie jedem Soldaten, by the way, darum, Frieden zu bewahren. Und fragt mich aber irgendjemand mal wirklich ehrlich, wie geht's dir? Und wenn die Person es ehrlich meint und wir wirklich ein paar Minuten haben, dann sage ich vielleicht, dass mich das bedrückt. Und wie gehen wir damit um? Und als Unternehmen damit um, dass unsere Mitarbeitenden und wir selbst als Führungskräfte vielleicht auch genau so denken. Und da war relativ schnell klar, du, wir sind hier aus Nähe Bonn, bei uns war hier Hochwasser, ich habe einen Pickup stehen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um ein sehr besonderes Thema, und zwar geht es um die Frage, wer bist du, wenn der Krieg kommt? Dazu habe ich Nico Gramens eingeladen. Wer ist Nico Gramens? Nico Gramens setzt sich leidenschaftlich für die nachhaltige Transformation von ländlichen Regionen und Inseln ein. Dazu war er auch bereits im Paperwings Podcast 154 vom 11.01.2024 zu hören. Mit seinem Fokus auf Vernetzung, Innovation und der Förderung von Startups sieht er in der Stärkung lokaler Gemeinschaften den Schlüssel zu einer nachhaltigen Zukunft. Als ehemaliger Offizier in der Bundeswehr mit Auslandseinsatz in Afghanistan 2007 und internationaler Manager bringt Nico zudem umfangreiche Erfahrungen im Krisenmanagement und strategischer Führung mit. Sein Buch »Wer bist du, wenn der Krieg kommt?« thematisiert, wie wir uns individuell und als Gesellschaft auf mögliche Krisen vorbereiten und den Frieden fördern können. Er verknüpft hier seine unternehmerische Vision mit dem Ziel, ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein für geopolitische Bedrohungen zu schaffen. Gramens ist auch als akademischer Dozent für internationale Wirtschaftsbeziehungen und regionale Entwicklung tätig und vermittelt dabei seine Vision einer resilienten, vernetzten Gemeinschaft. Als einer der Gründer von Project Bay treibt er die Schaffung von Vacation- und Community-Spaces in Europa voran. Gleichzeitig ist er Gründer von Hero Founders, einem Netzwerk, das Menschen ermutigt, Probleme mit unternehmerischen Methoden zu lösen und dazu beispielsweise auch ein Startup zu gründen. Als Podcaster und Autor von »Wer bist du, wenn der Krieg kommt?« ermutigt er seine Zuhörer und Leser, ihre eigene Rolle in Krisenzeiten zu reflektieren. Mit der Kriegsbewusst-Plattform gründete Gramens zudem eine Community, die an Gemeinschaftsorten und digital zusammenkommen kann, um sich zu drohenden Krisen und Kriegen auszutauschen und widerstandsfähig zu werden. Privat ist er Ehemann, Vater und Freund, der fest daran glaubt, dass nachhaltige Gemeinschaften und Friedensarbeit Hand in Hand gehen müssen. Und der geschulte Zuhörer hat vielleicht ein, zwei Parallelen hier erkannt. Nico ist schuld daran, dass zwei Paperwings-Podcast-Folgen ausgefallen sind, aber aus gutem Grund, weil ich Prioritäten gesetzt habe. Vielleicht noch ein wenig zum Hintergrund. Wie habe ich Nico kennengelernt? Zuallererst habe ich ihn bei der hochgeschätzten Kollegin Julia Jankowski gehört im Good Work Podcast. Er war mir auf Anhieb sympathisch und ich habe gleich viele Parallelen gesehen, weswegen ich ihn auch zur Folge 154 eingeladen habe. Dann zu meinem letzten Buch, was im August erschienen ist, New Work und Resilienz, wollte ich ihn auch super gern als Autoren haben, weil er mit Project Bay ein Startup gegründet hat, was sehr gut für mich zu dem Thema New Work passte und auch vor allem zum flexiblen Arbeiten. Zeitgleich hat er sehr proaktiv mit der Gründung der Firma Take Control ein Thema angegangen, was mir seit letztem Jahr sehr stark auf der Seele brannte und ich wollte eigentlich einen neuen Podcast machen, was nicht in den Paperwings Podcast gepasst hätte, nämlich zum Thema Sicherheitspolitik, weil das von mir ein Steckenpferd ist, ein Thema, was mich lange begleitet hat und mir sehr wichtig war und vor allem die unterschiedlichen Ebenen von individueller Resilienz, Teamresilienz, organisationaler Resilienz bis hin zu nationaler und supranationaler Resilienz. Als ich dann zu Promo gefahren bin, nach Rügen, um mit ihm drüber zu sprechen, haben wir sehr viele Parallelen entdeckt und jetzt darf ich an seiner Seite für Take Control mitarbeiten. Was Take Control ist, darum wird es später auch gehen. Das heißt, lange Vorrede, war mir aber wichtig. Herzlich willkommen, lieber Nico.
Vielen Dank für die Einladung, Danny. Und schön zu hören, was ich alles schon gemacht habe. Macht man das ganz selten. Hilft auch mal für so ein bisschen Selbstreflexion. Schön, hier zu sein.
Ja, wirklich, wirklich schön, dass du da bist. Ich habe jetzt schon ein, zwei Worte für dich gefunden, aber wärst du so lieb und würdest dich nochmal mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Du hast ja schon relativ viel gesagt und ich glaube, bin ja auch schon mal hier gewesen und da kommt ganz am Ende, glaube ich, diese Frage nach dem Lebensmotto und das beschreibt vielleicht auch diesen Blumenstrauß, den du gerade beschrieben hast, wenn man, ist ja nicht so ganz so konsistent, was den Lebenslauf angeht, aber was das Ganze vielleicht vereint ist, dass ich so als Lebensmotto habe, nur diejenigen, die die Perspektiven wechseln, können was Neues bauen und Neues kreieren und das ist so ein bisschen mein Lebensmotto und deswegen ja Offizier gewesen oder von der Insel, Dorfkind von der Insel, dort vertrieben worden, weil man ja einen vernünftigen Job finden soll, dann eben, du hast ja gesagt, Offizier mit Einsatz, Erfahrung und dann in die Wirtschaft, Startup-Szene und schließlich ja, Company Builder und das, was du alles am Ende da beschrieben hast, aber genau dieses neue Sachen lernen und verstehen und dann aber bitte nicht nur verstanden haben und das Neue lernen, sondern eben idealerweise auch anwenden und das beschreibt mich, glaube ich, ganz gut, dass ich relativ viel versuche, Sachen herauszubekommen oder zu wissen, mit denen wir Probleme lösen können. Und zuletzt war das eben das Thema, warum müssen wir denn weg von Inseln, wenn wir uns einen Job suchen als junge Menschen? Warum muss das denn so sein in Zeiten von Digitalisierung? Deswegen das erste Startup und das zweite jetzt eben auch. Und das ist ja die Gemeinsamkeit. Und da freue ich mich, dass wir das jetzt gemeinsam angehen. In diesen verrückten Zeiten, wo ich übrigens von dir, nämlich genau aus dem Buch, als ich dann endlich den Sinn dieses Buches New Work und Resilienz verstanden habe, was in diesen multiplen Krisen wirklich wichtig ist, wenn man menschenzentriert sich das anguckt, dass Menschen sehr unterschiedlich sind und sich auf Krisen vorzubereiten, da habe ich gemerkt, da fehlt Bewusstsein, da fehlt Bereitschaft, da fehlt eine Vorbereitung und deswegen auch das zweite Startup jetzt gegründet und ja, grundsätzlich mit dem Company Builder die Umgebung schaffen, damit sich das jeder traut, damit wir nicht immer nur auf wenige Menschen warten, die unser Glück beeinflussen, sondern das vielleicht selber irgendwie mitgestalten können. Das beschreibt mich und alles andere hast du schon erzählt.
Ja, ich will gar nicht so stark auf diesen New Work Aspekt eingehen. Der hat uns, also was ich sehr erstaunlich finde, dass wir so ganz paradoxe Parallelen haben, also paradox, die für viele Leute vielleicht so ein bisschen widersprüchlich scheinen, also einerseits diese klaren militärischen Führungsprinzipien, auch was dahinter steht und gleichzeitig New Work, dann haben wir sogar nochmal gegenseitig ein Persönlichkeitsprofil gemacht und die gegeneinander gehalten und auch da gesehen, wie viel krasse Ähnlichkeiten wir in vielen Punkten haben, weil wir an bestimmten Lebensstationen ja die gleichen Entscheidungen auf regional unterschiedlicher Ebene getroffen haben. Und du warst mir quasi so ein bisschen voraus mit dem Thema Krieg und Sicherheitspolitik im Sinne von, dass du das proaktiv angegangen bist. Und du hast ja das Buch geschrieben, Wer bist du, wenn der Krieg kommt? Frieden in Deutschland bewahren. Mhm. Wie kam es zu der Idee? Was war der Anlass und was willst du mit dem Buch bewirken?
Genau, das Bewirken ist ganz, ganz wichtig. Ne? Ich glaube, das meinte ich ja gerade schon unternehmerisch, dass man für sich guckt, wie kann ich etwas erreichen und was wollte ich da eigentlich erreichen? Ich wollte, dass sich mehr Menschen dieser möglichen Bedrohungslage eines Krieges, ne, du hast vorhin in der Intro hast du von geopolitischer Konflikt, das ist so der Weichmacher für könnte Krieg geben, ne, das dass mehr Menschen sich dessen bewusst sind, weil ich einfach festgestellt habe, warte mal, erstens darfst du gar nicht drüber reden, seit Gutenberg durften wir drüber reden, aber jetzt ist das, findet das überhaupt eine breite gesellschaftliche Diskussion, kann man sich für alle, die das in 2-3 Jahren hören, kann man sich im November 2025 schon nicht mehr vorstellen, weil viel über Krieg geredet wird. Letztes Jahr um die gleiche Zeit wurde noch wenig über das Wort Krieg gesprochen und vor 2 Jahren trotz Russland und Ukraine auch viel weniger. In der Gesellschaft, in der breiten Gesellschaft, nicht bei Experten, nicht auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Und deswegen das tatsächlich gesellschaftlich zu transportieren, das war mein Ziel. Ich kann auch noch später genauer sagen, was wir da messen oder was uns da wichtig ist. Aber ja, was hat das Ganze ausgelöst? Natürlich war ich jetzt auch nicht auf einem anderen Planeten unterwegs und habe natürlich gemerkt, was jetzt geopolitisch die letzten Jahre passiert. Aber der Auslöser für mich war wirklich 24, letztes Jahr, dass ich den schwedischen Zivilschutzminister Karl-Oskar Bohlin gehört habe, wie der gesagt hat, wer sind wir, wenn der Krieg kommt? Das muss sich jeder Schwede fragen, diese Frage muss sich jeder stellen. In Schweden und da dachte ich so, wow, das ist aber in the face, also genau ins Gesicht und was möchte denn damit bewirken? Und wurde mir relativ klar, ne, Achtung, Gesamtverteidigungskonzept und jeder ist Teil davon. Und da ich gedacht, warum stellt sich diese Frage in Deutschland eigentlich keiner? Und ein bisschen dazu gelesen und das auch am Anfang bei dem, deswegen heißt das Ganze ja auch kriegsbewusst, weil wir natürlich nach unserem großen Rucksack, Zweiter Weltkrieg, natürlich so viel wie möglich versucht haben, Frieden auch zu transportieren, zu kommunizieren. Und gerade in den letzten 30 Jahren, also nach dem Kalten Krieg, wo die Bedrohung ja noch sehr, sehr offensichtlich war oder sehr polar fühlbar war, haben wir das komplett verdrängt, das Thema. Und es ist in die Medien, in die Kommunikation, in die Bildung auch reingegangen, so dass das Wort Krieg ja fast verboten war, wirklich. Und dieses Bewusstsein dafür, das wollte ich unbedingt prägen. Und dann habe ich eben das Buch geschrieben, was die Frage auch bewusst auf dem Cover hat, auch wenn mir viele Leute davon abgeraten haben und eben dann auch den Zusammenhang. Und deswegen wollte ich eben auch das Buch schreiben. Es geht nicht nur darum, Aufmerksamkeit für das Thema zu kriegen, sondern gleichermaßen diesen schwierigen Zusammenhang, der leider das Beste im Politischen ist, was es gibt. Hab Politik nochmal studiert, also nicht ganz Meinungsmacher, sondern tatsächlich dazu mir die verschiedenen Theorien angeguckt. Es ist leider das Beste, sich auf einen Krieg vorzubereiten, um Frieden zu bewahren, weil je unbewaffneter, je schwächer ich bin, desto eher bin ich in einer Welt, die dann am Ende in der Realität, Realismustheorie, tatsächlich durch Macht geprägt ist, dass sich die mächtig sein wollen, die werden sich mich dann nehmen oder wollen mein Territorium. Deswegen das Beste ist, Frieden bewahren, dadurch, dass ich selber in der Lage wäre, Krieg zu führen und dann werde ich eben nicht angegriffen. Und das ist das Kontraintuitive, das ist schwierig. Und da habe ich gedacht, okay, das musst du irgendwie mit Aufmerksamkeit musst du die Leute reinholen und das ist eben mit der Frage. Aber am Ende geht es mir, wie jedem Soldaten, by the way, darum, Frieden zu bewahren.
Also das sind ja tatsächlich die Parallelen, die wir haben. Ich war ja selber 5 Jahre als Referent für Sicherheitspolitik unterwegs an Schulen, habe Sicherheitspolitik vermittelt 1999, also 26 Jahre her. Erinnere ich mich noch an ein Gespräch, ich war damals Wehrpflichtiger bei der Bundeswehr und wollte eigentlich mit dem Laden, ich sag's mal bewusst, ja gar nichts zu tun haben. Ich wollte aber auch keinen Zivildienst machen, deswegen dachte ich, Bundeswehr ist das Coolere, in Anführungsstrichen. Und dann hatte ich damals ein Gespräch mit meinem Kompaniechef, ein sehr schlauer, eloquenter, ruhiger, besonderer Mann, der frisch aus dem Jugoslawien-Einsatz wiederkam und da war Krieg in Europa. Das vergessen einige vielleicht. Also wir hatten schon mal einen Krieg in Europa und er kam frisch aus diesem Einsatz wieder und hat quasi die schlimmste Gräueltaten, Verbrechen und die Folgen davon gesehen. Und hat mich dann von der Sinnhaftigkeit der Streitkräfte überzeugt, weswegen ich dann in die Offizierlaufbahn gewechselt bin. Uns verbindet ja auch der Afghanistan-Einsatz, wo wir das auch erlebt haben. Wir waren ja sogar im gleichen Jahr da. Das heißt, auch wir haben diese Erlebnisse und gleichzeitig macht das, finde ich, einen immer dann zum Pazifisten. Jetzt können sich manche hier gerne aufregen, aber wer Krieg erlebt hat, will halt keinen Krieg haben. Und gleichzeitig muss man wehrhaft und wehrfähig sein. Und jetzt haben wir das quasi wieder an unserer Haustür und ich komme jetzt, ich habe jetzt ja bewusst alles auf Nico geschoben, dass der Paperwings Podcast nicht erschienen ist, aber zeitgleich war ich gerade bei den aktuellen Führungskräfteprogrammen der Bundeswehr als Trainer, wo es ganz klar den neuen Fokus von modernes Führen gelenkt hat auf Kriegstüchtigkeit und Kriegstauglichkeit. Das heißt auch die Bundeswehr, natürlich die Bundeswehr, bereitet sich sehr, sehr stark darauf vor. Aber was würdest du sagen, was ist denn die Aufgabe der Gesellschaft? Wie muss sich die Gesellschaft darauf vorbereiten, auf eine mögliche Krise, einen Konflikt oder eine mögliche kriegerische Auseinandersetzung?
Ja, mich hat diese Verteidigungsfähigkeitsdiskussion damals auch so gestört. Ne? Dass es einmal darum ging, Mensch, guck mal, unser ganzes Material ist kaputt. Und das war für mich gar nicht der Punkt, sondern das Bewusstsein in der Gesellschaft zu sagen, es braucht vielleicht Material etc., aber das Bewusstsein breit hinzubekommen, zu sagen, ja, wir wollen natürlich das, was wir hier haben, irgendwie verteidigen. Und der eine mit der Waffe und der andere vielleicht ohne Waffe. Aber dieses Konzept zu sagen, wir sind verteidigungsbereit, wir sind uns eines Krieges bewusst, das hat ja erstmal nichts mit Panzern zu tun und mit Waffen zu tun, sondern das ist eben genau die Gesellschaft, die sehr, sehr verdrängt. Ne? Und auch an, und das hat sich ja im Laufe meiner, deswegen heißt es ja T-Kontrolle und nicht mehr kriegsbewusst, das hat sich ja bei mir auch ein bisschen verändert, wenn ich gesagt habe, Achtung, wenn wir wirklich in die Gesellschaft reingehen wollen, dann holen wir die Leute ab, weil sie kennen alle eine Pandemie. Sie kennen alle, wir kennen ja Stromausfälle, die passieren ja jetzt, wir kennen Hochwasser, wir sehen ja, dass solche Krisen, Naturkatastrophen, dass hybride Bedrohungen, by the way, passieren schon, dass wir sowas ja kennen und deswegen da auch die Ausweitung des Begriffes. Ne? Aber für mich ging es darum, die Gesellschaft als einzelne Menschen zu sehen, und dann zu sehen, was tun wir denn? Naja, wir verdrängen, solange es geht und wir sind eigentlich nicht bereit, uns mit dem Krieg zu beschäftigen, sondern wir sagen, der Staat oder die Soldaten. Und das hat mich gestört, weil ich weiß, dass wir natürlich nicht, also so funktioniert es einfach nicht. Ne? Und deswegen das hat die große Abschreckung zu sagen, Achtung, da drüben ist ein Gelöbnis und dann stehen 500 Leute, die da pfeifen und sagen, Achtung, wir wollen keine Bundeswehr und wir wollen das alles nicht. So funktioniert es nicht. Es ist wichtig, dass wir zusammenstehen und jeder seine Rolle versteht. Und das habe ich versucht, im Buch darzustellen. Das ist aber immer noch meine grundsätzliche Überzeugung. By the way, da erfinden wir nichts Neues damit, weil fast alle Länder um uns herum haben das schon.
Ja, das heißt, die Bundeswehr, habe ich eben schon gesagt, die bereitet sich darauf vor. Ja. Ich komme jetzt die letzten 6 Jahre vom Thema der individuellen Resilienz als Resilienzberater, als Coach, habe dazu publiziert, habe ganz viel dort auch gecoacht und beraten und auch ausgebildet in dem Bereich. Und ich habe ja auch mit Corona hat es angefangen mit den Belastungen, dann kam Ukraine-Krieg, dann kam der Gaza-Krieg. Der Ukraine-Krieg beschäftigt uns jetzt immer noch oder ist quasi die Bedrohung, weshalb ich da auch das Cover dann gewählt habe oder für meinen Artikel in dem Buch New Work und Resilienz, diesen, ich sage mal, älteren Hipster, der die Last der Welt auf seinen Schultern trägt und gleichzeitig mit brennenden Grenzen an Europa, weil diese mentale Belastung tragen wir alle. Und dieses Thema individuelle Resilienz habe ich gut ausgeleuchtet. Brigitte Hetenkofer, die auch schon bei dir im Podcast war und die hat ein Beispiel über Teamresilienz gesprochen und hat auch geschrieben. Und jetzt geht es mir so ein bisschen um das Thema organisationale Resilienz und wo wir ja beide auch so unterwegs sind im Bereich Management. Was würdest du sagen, welche Risiken und Krisen werden heute im Management am meisten unterschätzt?
Ja, ich habe das ist schwierig. Ich bin geprimed. Ich habe gestern einen Podcast gemacht, selber gemacht zum Thema Cyberbedrohung und Informationssicherheit. Und da ging es nur darum, warum kann das, also ich glaube nicht, dass es grundsätzlich unterschätzt wird, aber die Schadenswirkung ist halt anders als gestern. Gestern war 1,5 Tage fällt irgendwas aus und dann geht wieder alles normal weiter. Jetzt führt es dazu, dass Unternehmen insolvent gehen, weil es einfach die Angriffe eine andere Schadensauswirkung haben. Ne? Und Informationssicherheit ist am Ende, wirkt auf die individuelle Freiheit. Ne? Also zu sagen, Achtung, wie sehr kann ich eigentlich manipuliert werden? So, das ist jetzt auf der individuellen Schiene. Wenn ich mir Unternehmen anschaue oder Organisationen anschaue, wir sehen es immer mehr, dass irgendwelche Landratsämter da irgendwie 6 Monate außer Gefecht gesetzt sind, Unternehmen außer Gefecht gesetzt sind, weil sie genau diese Cyberbedrohung haben. Also was passiert, wenn ich Ich würde mich schon nach der hybriden Bedrohung widmen. Also das ist etwas, was definitiv, glaube ich, aus meiner Sicht irgendwie auf dem Ticker ist, aber nicht operationalisiert. Also was sollen wir jetzt eigentlich damit machen? Was bedeutet das eigentlich für uns als Unternehmen? Da kommen ab und zu mal tatsächlich auch Soldaten, die Informationsveranstaltungen machen zum berühmten Operationsplan Deutschland. Welche Rolle hat dein Unternehmen da drin? Information beendet. Weil auf der anderen Seite bei den Militärs natürlich auch keiner jemals irgendwie im Unternehmen war. Ne? Also da kommt dann, Achtung, stellt euch drauf ein, kann sein, dass ihr das und das liefern müsst, dass ihr einige von euren Mitarbeitenden abstellen müsst. Kann sein, dass ihr die Logistik da übernehmen müsst für das und das. Das sind so allgemeine Sätze, aber wird wenig geübt. Und naja, was bedeutet das eigentlich wirtschaftlich für das Unternehmen? Und wie kann das Unternehmen sich jetzt darauf vorbereiten? Damit sind die Unternehmen noch sehr alleine. Und dann eben was ich auch sehe, also das Szenario Krieg, geopolitischer Konflikt, hybride Bedrohungslage wird bei Unternehmen, glaube ich, sehr unterschätzt, was die Bedrohung oder die Krise angeht. Und das Zweite, was sehr unterschätzt wird, ist, da sind wir wieder bei deinem Thema, was bedeutet das eigentlich für den Menschen, der da in diesem Unternehmen ist? Ne? Also der sich aber mit all diesen ganzen Nachrichten auseinandersetzt und eigentlich nicht darauf vorbereitet ist und es gerne verdrängen möchte und eigentlich sagt, ich gehe jetzt in die Firma, mach die Tür zu hinter mir oder hinter beim Pförtner durch und Gott sei Dank geht es hier nur darum, dass ich hier meine Buchhaltung machen muss jeden Tag und dass ich das machen muss jeden Tag und eigentlich in uns selber brodelt es und die Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich heute Abend wieder diese Nachrichten aus Gaza, Iran, leider auch aus der Ukraine sehe, wenn ich sehe, also ich möchte mich eigentlich gar nicht mit dem Ganzen, da bin ich eigentlich happy, dass ich so ein Safe Haven habe, wenn ich in dieses Unternehmen gehe, weil die eigentlich nicht, und dann fragt mich aber irgendjemand mal wirklich ehrlich, wie geht's dir? Und wenn die Person es ehrlich meint und wir wirklich ein paar Minuten haben, dann sage ich vielleicht, dass mich das bedrückt. Und wie gehen wir damit um? Und als Unternehmen damit um, dass unsere Mitarbeitenden und wir selbst als Führungskräfte vielleicht auch genau so denken. Und ich glaube, darauf sind sie auch nicht vorbereitet, die Unternehmen, weil die Mitarbeitenden in den Unternehmen bei allen Krisenplänen, die es gibt, bei allen Business Continuity Management Maßnahmen, die es gibt, ziemlich wenig bedacht sind bei diesen ganzen Prozessen und systemischen Maßnahmen, ist die Einzelperson wenig bedacht und gerade nicht das, was sie im Kopf hat.
Du hast gerade einen Begriff eingeworfen, den ich ehrlicherweise vorher auch noch nicht kannte, weil den hatte ich nicht im MBA-Studium. Du hast nämlich gerade Business Continuity Management gesagt. Was versteht man darunter?
Genau, das sind alles Maßnahmen, die zur Fortführung des Unternehmens, ne, Business Continuity, Maßnahmen, die zur Fortführung des Unternehmens quasi dienen, was also schon auch aus der Situation heraus, ich mache eine Risikoanalyse, was kann denn hier eigentlich alles passieren? So, jetzt wissen wir aber, und das ist eben die neue Qualität von Krisen, die kommen halt nicht so schön, oh, was haben wir denn auf der Roadmap dieses Jahr, welche Krise machen wir dieses Jahr, sondern es kommt halt gleichzeitig. Es kommt vernetzt, es kommt unberechenbar. Und das ist, und manche von den Themen kommen halt, sind noch gar nicht definiert, welche es werden. Ne? Und in welcher, so, und das ist so ein bisschen das Problem, dass man macht solche Risikoanalysen und sagt dann aber, ja, von uns, wir haben folgendes Schlüsselpersonal, die müssen das, also da sind auch Checklisten, da gibt es Prozesse, die natürlich auch zertifiziert werden, Krisenmanagement vom BSI, und das, dann bist du zertifiziertes Krisenmanagement und sagst eigentlich, als Unternehmer sage ich, Achtung, bei mir ist alles gut, alle Haken sind grün. Und jetzt nochmal die Frage, wenn jetzt passiert die Krise, wie einsatzbereit ist dein Team eigentlich? Und das ist das, was wir bei Take Control ja sagen. Wir glauben nicht, dass die Ordner und Prozesse und Systeme Einsatzbereitschaft wirklich die Einsatzbereitschaft ist, weil sie die Menschen vergisst, die da drin in diesem Unternehmen sind. Und das ist das, woran wir, wie gesagt, wie wir bei Take Control arbeiten auch.
Gibt ja so die schöne Frage mal, wenn man so ein Value Proposition Canvas ausfüllt, so als Startup, welchen Schmerz des Kunden löst du? Was würdest du sagen, wo ist Take Control Pionier, wo ist es einzigartig und welches Problem löst Take Control für welchen Kunden?
Also wir sind ja losgelaufen und da wollte ich das eigentlich für die ganze... Also mir geht es ja um die ganze Gesellschaft schon. Ne? Warum? Weil wir dieses Kriegsbewusstsein da machen. Und dann ist es natürlich so, Achtung, wir kriegen Bewusstsein gezaubert. Da war, eines der Maßnahmen, das ist immer noch Teil unseres, ist nicht mehr das Hauptproblem, aber das ist immer noch Teil unserer Value Proposition, so wie schön du das gesagt hast. Wir glauben, es sind ganz, ganz viele Krisen da draußen, ganz viele Informationen da draußen. Und wenn man die filtern würde, welche sind denn relevant für dich, für das Unternehmen, für diese Region? und du weißt, okay, diesen Service kriege ich, dass ich von dem ganzen Rauschen, was nicht für mich relevant ist, befreit bin und nur die Informationen und die Bedrohung bekomme, die für mich relevant ist, dass ich mich dann auch, und das ist ja das große Problem, vorbereite und mich dann damit befasse. Also ich befasse mich wirklich, 86% der Deutschen sind nicht vorbereitet auf Krisen, BBK-Zahlen. 86% haben also nicht für 3 Tage zu Hause irgendwie Vorräte etc. 86%. Das heißt, warum? Weil ich es natürlich so lange wie möglich verdränge. So, und das wollten wir ändern. Wir wollten die Leute in die Vorbereitung reinbringen. Vorbereitung hat keiner Bock drauf. Also vielleicht habe ich ja Bock drauf, nur die für mich relevanten Sachen zu erfahren. Das, an diesem Algorithmus arbeiten wir. Und dann die Vorbereitungsmaßnahmen zu personalisieren. Das ist, wie gesagt, das, womit wir gestartet sind. Was wir gerade aber im vollen Fokus machen, ist eben Unternehmen zu helfen. Und da geht es nämlich einfach darum zu sagen, na, wie einsatzbereit bin ich denn, wenn es knallt? So, und jetzt haben wir wieder unsere BSI, unsere Prozesse, unsere Systeme. Aber keiner kümmert sich um die Menschen. Und deswegen lösen wir eigentlich das große Problem, auch wieder, welche Bedrohungslage gibt es eigentlich? Aber eigentlich lösen wir das Problem, wer ist denn da, wenn es losgeht? Wer ist denn eigentlich da, wenn es losgeht? Danny und Nico sind bei der Bundeswehr, weil die sind ja beide Reservisten. Werden die dann gezogen? Haben wir die auf dem Ticker? Weiß das jemand, dass die nicht da sind? Ich unterstütze meine Familie, weil zu Hause habe ich Rollstuhlfahrer und Omi. So, ich kann gar nicht weg. Weiß ich das eigentlich? Und da sind wir gerade mit Unternehmen der kritischen Infrastruktur gerade unterwegs, die wirklich auf die Einsatzbereitschaft der Mitarbeitenden angewiesen sind und helfen denen erstmal, ihre Mitarbeitenden vorzubereiten. Das heißt, wenn ich erstmal sichtbar machen muss, wer ist denn da? Und dann die Befähige, die dann da sind, dass sie sich vorbereiten können, dass sie als Unternehmen, organisationale Resilienz hast du gesagt, dass sie als Unternehmen resilienter werden, weil sie wissen, was fehlt oder wer fehlt und sich dann entsprechend vorbereiten können.
Ja, stark. Also für die Zuhörerin, ich bin jetzt natürlich sehr stark in der Rolle des Interviewers aus Transparenzgründen. Ich bin quasi unter Nico quasi der COO. Das heißt, ich möchte das ganz transparent machen und gleichzeitig werde schon mal die Möglichkeit, seinen Chef zu interviewen, muss ich quasi auch nutzen. Nein, es ist mir quasi wirklich eine Mission, weswegen ich jetzt auch wieder ein bisschen erkältet bin, weil es laufen gerade viele Sachen gleichzeitig. Aber dieses Anliegen ist mir total wichtig und das, was Nico gerade gesagt hat, wenn wir auf der individuellen Ebene anfangen, also wirklich die Krisenvorbereitung auf der individuellen Ebene, wie vorbereitet ist man eigentlich? Also ich durfte jetzt für die Bundeswehr das Modul Resilienz entwickeln, was als Führung wird ausgerollt wird in den Führungskräftebereich. Und was ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist immer noch dieses Salutogenese-Modell von Aaron Antonovsky. Und Nico hat es mit anderen Worten gerade so ein bisschen aufgegriffen. Also es geht einmal um Verstehbarkeit, es geht um Handhabbarkeit und es geht um Sinnhaftigkeit. Und wenn wir uns daran erinnern, wie ging der Run auf dieses Toilettenpapier los in der Corona-Krise oder um Öl, oder wenn man sich nur mal anschaut, was passiert, wenn man ein Brückentag ist und man guckt sich die Einkaufszentren an, was da für ein Sturm losgeht. Und die Frage wirklich, was ist denn bei einem Stromausfall so? Stromausfall, was ist bei einem Hochwasser? Also wir haben das Ahrtal gehabt, wo ganz viel noch aufbereitet wird. Was passiert ist, wenn man abgeschottet ist, abgegrenzt wird? Stromausfälle nehmen zu. Ich habe jetzt allein, und wenn man nicht Krieg als Beispiel nimmt, ich nehme nur mal das Beispiel in den USA, gab es gerade viele Stromausfälle. Warum? Weil die KI-Rechenzentren so viel Strom gezogen haben. Das heißt, diese Unabhängigkeit, diese Autarkie, wie gut ist das? Wie gut ist man da vorbereitet? Und ich sage mal, meine Frau hat sich damals super drum gekümmert, um ganz viele Sachen, dass wir genug Wasser haben, dass wir genug Ressourcen haben, gerade auch so in Corona-Zeiten. Aber dass man das halt wirklich gezielt strategisch vorbereitet und einen Plan hat. Und dann sind wir so bei Verstehbarkeit. Das heißt, in welchen Krisensituationen weiß ich, wie zu reagieren? Und ich nehme gerne das Beispiel aus dem Afghanistan-Einsatz, was mich ja mit Nico so ein bisschen verbindet. Ich habe oft meinen Beruf in Frage gestellt in bestimmten Ausbildungsabschnitten als Offizier. Ja, wofür muss ich das jetzt lernen? Wofür muss ich das lernen? Wofür brauche ich das eigentlich? Brauche ich das überhaupt? Und dann im Auslandseinsatz war mir plötzlich klar, ey, alles, was dir irgendwann mal beigebracht wurde, brauchst du jetzt, um handlungssicher zu sein und um Sachen auch umzusetzen. Mhm. Und das hat mir eine hohe Führungsfähigkeit gegeben und eine Handlungssicherheit. Und ich habe gesagt, okay, da haben sich echt mal Leute den Kopf gemacht und genau gewusst, warum sie mich wozu ausbilden. Und jetzt auch auf die Krise im Unternehmen zu übertragen, wie sehr hat ein Unternehmen mal Krise durchgespielt? Was passiert, wenn XY ausfällt? Wie kann ich wieder Strom zum Laufen bringen? Und wenn wir schauen, es sind, Nico hat es vorhin gesagt, es sind viele Unternehmen schon bei den einfachsten Erpressungsversuchen pleite gegangen, weil sie abgeschottet waren zu Daten. Und wenn wir jetzt einen Ausfall nehmen, zum Beispiel durch einen Cyberangriff auf kritische Infrastruktur, was ja stattfindet. Also es ist ja nicht so, dass es nicht stattfindet. Sei es von russischer oder chinesischer Seite, es findet statt. Was passiert, wenn weitere Internetkabel gekappt werden? Das heißt, einfach diese Szenarien mal durchspielen und schauen, okay, wie lange sind wir als Unternehmen eigentlich überlebensfähig, wenn bestimmte Ressourcen nicht mehr sichergestellt sind? Auch Humankapital, das heißt Produktionsfaktor Arbeit, wer ist eigentlich entscheidend und wie decke ich das quasi alles ab? Also von daher ist es für mich auch wirklich so eine wichtige Mission, dass man sich nicht blauäugig auf dieses Thema hingibt. Und gerade wenn wir in den Bereich kritische Infrastruktur schauen, dann sind wir als Gesellschaft halt davon komplett abhängig, dass diese Systeme funktionieren. Ja. Nehmen wir Krankenhäuser, nehmen wir medizinische Versorgungszentren.
Stadtwerke.
Also ja. Die Bandbreite ist extrem groß.
Ja, und das, ich glaube, Danny, das vielleicht nochmal... Da ist ja auch die Ergänzung, ne, die Kombination. Ich meine, du erzählst ja hier in dem Podcast ja auch schon die ganze Zeit über das Thema Resilienz, das Buch dazu, viele Bücher dazu, die du schon geschrieben hast. Und wir merken ja, dass in Unternehmen da grundsätzlich durch die Komplexität der Umgebung viel am Wackeln ist, die Köpfe erschöpft sind. Und was kann man da tun, damit man ein bisschen balancierter, ein bisschen fokussierter, verschiedene Techniken durchs Leben geht. Und hier kommt jetzt dann eine Komponente dazu und das ist eben das Praktische. Also wie kann ich wirklich mich praktisch auf die Krise vorbereiten? Und das wollen wir. Das ist einfach, es ist sogar, wir sehen da den großen, großen Hebel, dass sich eben aus diesen 86% viel, viel mehr Menschen bewegen und sich vorbereiten und das gleichermaßen in die Köpfe reingeht. Wenn ich dann mein Zeug doch zu Hause stehen habe, wenn ich doch in der Lage bin, länger als 3 Tage zu Hause irgendwie klarzukommen, dann gehe ich doch so, oder meinen Rucksack gepackt habe, dann gehe ich doch so, also gehen oder bleiben sind ja immer die beiden Szenarien, ne? Du musst für beides irgendwie vorbereitet sein und dann schiebst es weg und dann schiebst es weg und den Rucksack hast du dabei. Also dieses geistig hast du ihn dabei, der belastet dich natürlich. Und dann zu sagen, Achtung, ich helfe meinen Mitarbeitenden und das mental tun wir das ja schon lange, weil wir merken, dass viel Stress auf uns zukommt, dass die Überbelastung etc. da sind. Aber hier kommt jetzt das Thema dazu, dass wir sagen, reine praktische Resilienz aus den Themen, was kann ich denn eigentlich tun, um mich besser vorzubereiten praktisch, Erste-Hilfe-Kurs, Vorräte anlegen und Co., dass man da einfach sagt, ja, das wird wohl dann am Ende auch dazu führen, dass wir dieses individuell, aber auch kollektiv als Unternehmen resilienter werden. Genau. Und das ist jetzt, glaube ich, die neue Komponente. Und das ist einfach ein großes, großes Problem, was wir in der Gesellschaft haben. Und unser Ansatz ist es, das zu lösen, indem wir eben zum Beispiel über die Unternehmen der kritischen Infrastruktur gehen. Aber es wird weiterhin auch bald die App geben und die App wird für jeden zugänglich sein. Es muss einfach darum gehen, dass wir dieser Mission folgen, die du gerade beschrieben hast, dass wir Menschen in die Vorbereitung für Krisen kriegen, damit der Schaden, wenn es dazu kommt, nicht so hoch ist, wie er jetzt wäre, wenn es gerade passieren würde.
Du führst ja auch den Podcast Take Control oder früher Wer bist du, wenn der Krieg wird? Wer bist du, wenn der Krieg kommt? Was sind so deine Learnings? Was war für dich besonders eindrucksvoll aus den Gesprächen, die du geführt hast? Du hast ja mit den unterschiedlichsten Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen Gespräche geführt. Ja.
Boah, das ist echt viel, ne? Das gestern war mir ein gutes Beispiel dafür, dass ich die Trennung zwischen Cyber- und Informationssicherheit. Aber ich mache mal ein paar Sachen, die greifbarer sind. Natürlich, wenn du zum ersten Mal mit einer Studentin sprichst, 21 Jahre, die dann sagt, Achtung, ich muss echt viel von dem, was ich bis gestern gedacht habe, was passiert ist, als 2022 der Krieg losging, Russland in die Ukraine einmarschiert ist, muss ich so ein bisschen mein Wertebild verschieben und dass diese Studentin dann auch sagt, ja, welche Maßnahmen kann ich denn jetzt konkret umsetzen, dass du merkst, wie die Menschen diese Trennung zwischen rationalen und emotionalen, dass dieser Impuls da ist, da bin ich natürlich weg, Professorin für Soziologie, ich bin natürlich weg, wenn der Krieg kommt. Also wie ist die Antwort auf die, wer bist du, wenn der Krieg kommt? Ja, ich bin weg und ich gehe mit der Familie los. Wieso, wie viele Leute nimmst du da mit? Wie klein ist dann eure Familie? Und dann kommt relativ schnell raus, ach, warte mal, ja, stimmt. Und dann wird laut gedacht und dann merkst du, warte mal, ich habe ja auch eine Verantwortung für meine Region oder mein Kiez oder die Leute, meine anderen Verwandten, die ich noch habe, meine Freunde, die ich hier habe. Dann wird laut gedacht, ganz, ganz spannend. Eine NATO-General habe ich drin gehabt, der natürlich dann anfing über ja die neue, viel, viel größere Grenze zum oder Flanke, die wir da eigentlich, die Ostflanke, die wir da irgendwie schützen wollen. Ne? Also dieser Pol, den wir im Kalten Krieg haben, versus was wollen wir jetzt eigentlich entlang einer ganz, ganz langen Grenze, was wollen wir da eigentlich aufbauen mit dem Material, was wir haben, also militärische Veränderungen mit Drohnen, Startups habe ich gesprochen, ne? Also Lagebilder, wie die sich heute zusammenbauen, also wie auch träge Institutionen noch die alten Muster fahren, wo wir sehen, was in der Ukraine die Ukraine überlebensfähig macht, ist eben Innovation, sich ständig in Frage zu stellen und zu gucken, wie geht das? Also da muss ich sagen, lerne ich eigentlich fast immer logischerweise dazu und versuche mir eigentlich auch Leute einzuladen, die jetzt neuerdings dann eben entweder so in so Bedrohungslagen irgendwie ziemlich was zu sagen haben, beitragen können. Also zuletzt gerade so einen Terrorismusexperten da gehabt, ne, dass man so, also guckt, welche Bedrohungslagen gibt es denn eigentlich? Oder dann eben auch konkret beim Thema, haben wir letztes Mal Krisenkommunikation. Was passiert, wenn Internet ausfällt, Telefonnetz ausfällt, wie kommuniziere ich dann eigentlich? Ne? Und welche Möglichkeit gibt denn das? Und da merkst du eigentlich, wenn du da eine Antwort kriegst, hier so ein Funkgerät für 39 Euro und einmal Kuchen in der Gemeinde und Bratwurst ausgeben und sich versammeln und sagen, wer hat denn so ein Funkgerät, um zu wissen, wo ist denn dieser Katastrophenleuchtturm? Dann kriegst du relativ schnell eine Antwort, wie es gehen könnte. Ist schon passiert? Nein. Bei vielen ist es noch nicht passiert. Man hat sich noch nicht versammelt, aber man weiß, hey, das ist eine Antwort, das ist eine Lösung. Also was heißt, wenn ich jetzt, da fühle ich mich immer dann schon leider auch wieder viel zu oft berufen und in die Hand zu heben, ach warte mal, für so einen kleinen Kiez können wir das ja mal machen. Also dann lass uns doch einfach mal 5 Kuchen backen und bei uns im Garten treffen und darüber sprechen, wie wir das hier organisieren. Warum? Weil meistens die lokalen DRKs, Feuerwehr, Polizei etc., die haben eben gerade, die staffen gerade auf. Ne? Die haben gerade so das Problem, dieses gesellschaftliche, ist nicht das Prio-1-Thema gerade. Also zu sagen, Zivilbevölkerung, Zivilschutz, das sind nicht die Themen, die gerade die Bundeswehr macht Verteidigungsfähigkeit, Verteidigungsbereitschaft in Material und eine starke Bundeswehr. Die legt jetzt nicht so viel Wert darauf, dass wir als Menschen die Bundeswehr toll finden. Jetzt diese 70 Gründe fand ich eine ziemlich coole Initiative, aber dass sie arbeitet nicht gegen die mit der Gesellschaft zusammen an irgendwie der verteidigungsbereiten Gesellschaft. Ne? Und das ist etwas, wo wir die Flanke Zivilschutz schon noch haben und die dafür eigentlich verantwortlich sind, sehr auf die Bundeswehr starren gerade. Wir müssten aber viel mehr auf die starren, die nicht die Waffe in der Hand haben. Und das ist das Thema eben Gesamtverteidigung dann. Viel dazu gelernt auf jeden Fall im Podcast.
Ja, genau. Also das ist ja auch das Spannende. Wir sind quasi auch beide Reserveoffiziere im Bereich Kreisverbindungskommandos. Das heißt wirklich auch zivil-militärische Zusammenarbeit. Ja. Das heißt mit THW-Zusammenarbeit, mit Feuerwehr-Zusammenarbeit. Was passiert, wenn es einen Brand gibt? Was gibt es, wenn es ein Hochwasser gibt? Was gibt es, wenn es einen Stromausfall gibt? Das heißt, wo gibt es eigentlich welche Ressourcen? Und dann auch auf individueller Ebene zu schauen, kann ich eigentlich ohne Strom Essen zubereiten? Also diese drei Ebenen, die Nico vorhin gesagt hat, also diese praktische, die physische und die mentale Resilienz, wirklich mal betrachten. Also ich habe letztens auch noch einen Post dazu gemacht, also kann ich denn meine Kinder bei einem Brand aus dem Haus raustragen? Kann ich meine bettlägerige Oma raustragen? Also wie stark bin ich körperlich eigentlich vorbereitet auch auf solche Situationen? Wie handlungssicher bin ich in bestimmten Fällen? Mhm. Habe ich Gaskartuschen da zum Beispiel, um draußen zu kochen? Mhm. Habe ich ein Funkradio, was ich ankurbeln kann? Habe ich eine Taschenlampe? Und das kann man halt wirklich auf die unterschiedlichen, muss man davon skalieren auf die Ebenen, das heißt für mich dann Familie, dann nächste Ebene für mich in der Straße, in der ich wohne, Kommune Kiez, was du gesagt hast, dann sind wir schon bei Stadt und dann sind wir schon bei größeren Verflechtungen. Was würdest du sagen, wer kann sich bei dir melden, mit welcher Intention und wie kannst du oder wie können wir die Unternehmen unterstützen?
Also wir haben ja schon über... Wir haben ja schon über Pain Points, hast du ja gesprochen, ne? Und das müssen wir natürlich jetzt irgendwie das so zu entwickeln, dass das mit dem Unternehmen passt, würden wir jetzt gerne tun. Also wir haben jetzt eine tolle KI in der Entwicklung, die da jetzt diese Bedrohungslage dann auch für so ein erstes Treffen auch mal so vorbereitet. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend, da reinzugucken. Also wie ist der Readiness-Check, wie einsatzbereit bin ich dann? Aber wen interessiert dann sowas? Im Unternehmen relativ schnell hast du so ein Vorstandslevel, was natürlich daran interessiert sein sollte, wie geht's mit meinem Unternehmen weiter und ist es irgendwie einsatzbereit? Und dann habe ich natürlich die zwei Rollen, die eigentlich auch für das Thema Sicherheit des Unternehmens und Fortführung des Unternehmens, einmal so BCM und Security, also Business Continuity wieder und so Security-Themen. Ich hatte zuletzt im Podcast den Andreas Ebert, Wirtschaftsschutz hieß das Thema bei Volkswagen, war der bei mir im Podcast. Und da ist natürlich, kommen ganz viele Terminologien zusammen etc. Aber wer sagt, Achtung, ich will in der Pyramide mal was von unten machen. Also nicht nur Strategie und Kommunikation und das ist wichtig, die nächste Sau durchs Dorf, sondern zu sagen, Achtung, was mache ich denn eigentlich? Einer der Partner, die wir haben, auch schon bei T-Control, hat zum Beispiel diesen Notfallrucksack an seine Mitarbeitenden verschenkt, als quasi Benefit. Was hat er damit ausgelöst? Was war die Intention? Die Intention war, die Reflexion in der Familie für mögliche Bedrohungsszenarien auszulösen. Und ich habe da einen Vortrag gehalten und habe sogar das Feedback bekommen. Viel von dem, was ich erzählt habe, und unser Fokus war wirklich Kriegsbewusstsein, und Kriegsvorbereitung. Was kann man konkret tun? Ich habe beides Mal dieses Wort gesagt und da war relativ schnell klar, du, wir sind hier aus Nähe Bonn, bei uns war hier Hochwasser. Ich habe einen Pickup stehen. Also wir sind abfahrbereit, wir haben genug gelitten, die Sensibilität für das Thema, was Krisenvorbereitung angeht, haben wir zu 90%. Wir wissen nicht, was Krieg ist, aber wir wissen, dass was diese Anforderung an Krisenvorbereitung angeht, das sind wir, weil wir für Stromausfall etc., das schlägt das BBK übrigens vor, diese Maßnahmen, diese Checklisten, die stehen überall. Das Problem ist, die kommen nicht zu uns. Und das wollen wir helfen, das Unternehmen, ihren Mitarbeitenden das zur Verfügung stellen. Und dann sind wir eben im Thema auch, ist es nicht ein Benefit vielleicht 2025, 2026? Und dann sprechen wir mit PersonalleiterInnen, ne? Also Security, HR und am Ende Vorstand, der sagt, Achtung, ich will meine Einsatzbereitschaft meines Unternehmens irgendwie sicherstellen. Aber eben auch zu sagen, kann ich nicht irgendwie 300-400 Euro im Jahr für meine Mitarbeitenden ausgeben, denen ich einen Fitnessgutschein gebe, dann zu sagen, ich stifte für die das Krisenvorbereitungspaket. Ne? Und wir würden das besorgen, wir würden das organisieren, so dass die Mitarbeitenden das haben. Und was ist unsere große Mission? Wir wollen in den nächsten 3 Jahren 1 Million Menschen auf Krisen vorbereiten. Egal ob Individuen oder Unternehmen. Aber wenn Unternehmen jetzt Vorreiter sein wollen bei dem Thema, dann bitte uns kontaktieren. Wir haben die Lösung da und man kann auch sich dadurch natürlich abgrenzen im Wettbewerb. Ne? Also wer liefert mir das? Wer positioniert sich auch offen dazu? Und deswegen fangen wir mit kritischen Infrastrukturen gerade an, Unternehmen, weil die es müssen. Und viele von denen tun es einfach proaktiv. Das ist aber nicht begrenzt auf kritische Infrastruktur. Was am Ende die Mitarbeitenden, die Sicherheit der Mitarbeitenden und die Vorbereitung der Mitarbeitenden auf Krisen sollte jedem Unternehmen das wert sein.
Ja, also dem Appell kann ich mich natürlich nur anschließen von Nico. Nico hat ein erstaunlich starkes Team aufgestellt mit wirklich starker Kompetenz im Hintergrund. Die App sieht schon echt cool aus und das, was dann wirklich gemessen wird, der Control-Score, wo man wirklich die Resilienz, die individuelle Resilienz messen kann, auch mit Management-Perspektive. Das gibt einfach genau das, was wir haben wollen, nämlich resiliente Individuen, resiliente Teams und resiliente Organisationen. Das heißt, fühlt euch gerne aufgerufen, wenn auch ihr euer Unternehmen resilient und krisenfest machen wollt. Jo, Nico, wie üblich in meinem Podcast habe ich auch noch ein paar persönliche Fragen vorbereitet. Ich bin mal gespannt, ist jetzt schon fast 2 Jahre her, dass wir uns getroffen haben hier. Ja. Was sich geändert haben, ein paar Fragen haben sich geändert. Ein paar sind dazugekommen. Also geht's los. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Boah, da habe ich mich gar nicht drauf vorbereitet. Ne? Das ist ja wieder, sprichst die ganze Zeit über Vorbereitung und dann hast du dich gar nicht auf die Fragen vorbereitet. Und ich kann mich nur grob erinnern zu meiner Antwort von vor 2 Jahren. Stolz.
Du musst dich nicht erinnern, du kannst darfst ja ändern.
Und denken, genau. Also Stolz ist, glaube ich, immer, wenn es wirksam war. Ne? Das, glaube ich, ist irgendwie immer wichtig. Deswegen halte ich jetzt nicht so viel davon, dass ich jetzt irgendwie ein paar Mal Studium irgendwie erfolgreich hingekriegt habe, sondern ist mir Nee, weiß gar nicht, fühle ich mich gar nicht gut dabei.
Aber glücklich, nimm doch das Wort glücklich.
Ach, glücklich. Glücklich hat mich gemacht, dass ich von meinem Sohn erzählen konnte, in der Klasse erzählen konnte, was Unternehmertum für eine Chance auch für Schüler in der Sportschule ist. Und was vor den Lehrern in der Sportschule konnte ich das eben den gleichen Vortrag halten. Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, kommt mir sofort im Kopf. Und tatsächlich, wenn, kriegst du jetzt ja auch immer wieder mit. Ich glaube, wenn man so Team-Meetings macht, indem man die gemeinsame Mission hervorhebt und merkt, dass sie aus unterschiedlichen Perspektiven erfüllt werden kann. So wie bei uns jetzt im Team mit einer tollen Technologin, mit KI-Know-how aus Ungarn, einer tollen Produktmanagerin aus dem Kosovo und alle mit dir jetzt als Resilienzgott, wie wir da zusammenkommen, ganz tollen Kollegen im Bereich Finance, dass wir einfach sagen, Achtung, wie kommen wir eigentlich zusammen, haben unterschiedliche Perspektiven, aber uns eint das Ziel, 1 Million Menschen, die auf Krisen vorzubereiten. Das Gleiche war eben, oder ist eben bei Project B das ebenfalls, wo ich sage, Achtung, Mensch, ländliche Räume zu pushen, indem ich einfach versuche, Menschen aus Unternehmen in die ländlichen Raum zu bekommen durch dieses Coworkation-Modell. Das eint auch, obwohl sehr viele verschiedene Perspektiven im Raum sitzen. Das ist cool, das macht Spaß und deswegen könnte ich, glaube ich, auch nicht einfach jeden Tag ans Fließband gehen und das Gleiche machen, sondern ja, meiner Mission folgen und ja, gerade habe ich 2 Missionen.
Welche 3 Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Ja, das sind natürlich sehr, sehr Empfehlungen. We Are Europe von Renier, ich glaube, heißt von Laschet, einer der Gründer der Volt-Partei, habe ich gerade getroffen in Helsinki, habe ich gerade gelesen. Toll, weil er zuversichtlich auf Europa schaut, weil ich viel rumgemeckert habe natürlich, weil ich natürlich auch zuversichtlich auf Europa schaue, aber meine Energie und Leidenschaft dadurch gezeigt habe, was in der EU in Brüssel nicht so gut funktioniert. Und er sitzt da und macht das mit ganz dickem Fell, arbeitete er aber daran. Aber ein ganz toller Mensch, ein Holländer, der sich da einsetzt. Gerade, glaube ich, gerade veröffentlicht. Ich habe da von ihm direkt so ein Exemplar bekommen. Wäre wirklich spannend zu wissen, was ich da vor 2 Jahren gesagt habe, weil es immer sehr, sehr aktuellen Bezug bei mir hat.
Mach ruhig einen aktuellen Bezug, finde ich auch spannend.
Trotzdem noch mal eins von, was früher mir meinen Horizont erweitert hatte, war diese, nicht nur Kahneman, sondern schnell denken, ne?
Wie weißt du, ist das? Langsames Denken, schnelles Denken.
Genau, ne? diese Differenzierung und dann aber die ganzen Bias-Bücher. Da fällt mir jetzt der Autor nicht dazu ein, aber dieses
Wolf ganze...
Rolf Dubelli, genau. So, ne? Und diese ganze, die 3-4 Bücher, die er dazu geschrieben hat, wo du dann durchgehst und sagst, Mensch, was hast du für Wahrnehmungsverzerrungen eigentlich, fand ich total spannend, weil es mich richtig, mein Horizont, wieso auch das Wirtschaftspsychologiestudium war, auch sowas, wo du sagst, oh Gott, das ist ja alles aufgeschrieben, das ist ja jetzt nicht irgendwie so, könnte und müsste und so, sondern das ist ja der Muster und das fand ich ganz spannend, genau. Und ja, ansonsten, letzter Highlight-Moment war natürlich, jetzt echt keine Promo, was du da zusammen kuratiert hast für New Work und Resilienz, auch mit dem, ich glaube, das ist echt ein Movement, das ist wirklich ein Movement, wo vielleicht die Einzelnen noch gar nicht so richtig wussten. Also ich kann mich da nur so nochmal betonen, dass ich den Connect, den Danny da gerade am Anfang, den habe ich erst spät geschnallt, war jetzt auch nicht die ganze Zeit mit 100%iger Fokus natürlich bei dem Thema und habe meinen Beitrag geleistet, um dann am Ende die Brücke zu sehen und zu denken, das ist sowas von zeitgemäß. Und es ist wichtig aus meiner Sicht auch, dass die, weil wir sind ja in beiden Bubbles unterwegs, ne? Wir sind auch beim DRK, wir sind in der Reserve unterwegs, wir sind also bei den Leuten, die Menschen pflegen, die Schießen üben, die also sehr hands-on sind, dass diese ganze Vorurteils von der einen Bubble zur anderen, Richtung New Work, ja, dass wir das wirklich verbinden, weil da ist so viel positive, tolle Energie drin. Ich gucke aber auch auf New Work teilweise und denke mir so, ist es noch zeitgemäß, was wir da feiern und wie wir da feiern, ohne zu operationalisieren. Also ohne zu sagen, wozu ist das eigentlich? Und das macht keiner von denen, die da im Buch sind. Aber die Zeit ist längst vorbei, dass New Work irgendwie so ein Bubble-Marketing-Ding war. Ich sehe es leider noch zu oft und denke, die Energie, die wir da haben, lasst uns die doch einsetzen, um unsere regionale Community zu helfen, um irgendwie sinnvolle Sachen zu machen. Und deswegen den Connect, den du da hergestellt hast, mit Menschen zentriert, Veränderungsbereitschaft, individuell und auch organisational, in Zeiten von Polykrisen aus meiner Sicht eines der inspirierendsten Werke, an denen ich sogar mitarbeiten durfte und das erst aber in der zweiten Halbzeit irgendwie realisiert habe, wie sinnvoll das ist. Deswegen auch nochmal dafür danke, Danny.
Ja, super, gerne. Und auch schön, dass du da einen Beitrag geleistet hast. Und mir fällt auch gerade noch ein, wir hatten ja zur Buch-Release-Party, war ja in der Kampfsportschule hier in Würzburg, war ja auch Kim Körber da, der auch schon im Podcast hier war mit der New Work Society. Und er hat auch nochmal einen schönen Input gegeben, weil ich gesagt habe, naja, ich bin ja genau wie du sagst an diesen unterschiedlichen Enden unterwegs. Das heißt, ich bin wirklich in extrem hippen IT-Startups, wo es die Soja-Chai-Latte-Maschinen gibt und den Kicker und wo jedes Klischee erfüllt wird. Und dann, wie gesagt, wirklich hands-on bei der Bundeswehr. Als wir über New Work gesprochen haben, da habe ich gesagt, das ist ja das andere Ende. Und da hat Kim so schön gesagt, nee, das ist überhaupt nicht das andere. Nämlich genau die haben kein Thema mit, mach, was du wirklich, wirklich willst. Nämlich dem Satz von Friedhof Bergmann. Und das habe ich jetzt wieder in dem letzten Workshop an der Feldjägerschule gemerkt. Die wissen genau, warum die sind, wo sie sind. Das heißt, die Sinnhaftigkeit stellen die überhaupt nicht in Frage. Und das, was die Bundeswehr dann sagt, mach, was wirklich zählt als Werbeslogan, ist halt sehr nah an Friedhof Bergmann dran, mach, was du wirklich, wirklich willst. Weil die haben halt keinen Purpose-Frage. Da sind wir bei Salutogenese wieder, bei Aaron Antonovsky, wenn es um Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit geht. Weil genau in diesen Institutionen, eine Krankenschwester weiß jeden Tag, dass sie Leben gerettet hat und wie sie Menschen hilft. Bei der Bundeswehr wird es auch sehr, sehr deutlich. Das heißt, dieses New Work darf man wirklich mal wieder wegdenken vom Kickertisch, sondern wirklich Richtung Sinnhaftigkeit und warum arbeiten wir zusammen, weil wir die Sinnhaftigkeit und die Mission für uns erkannt haben. Und das ist für mich halt genau dieser Thema, dieser Spagat New Work und Resilienz, wo man wirklich diesen Bogen schließt.
Lass mich ganz kurz, ich muss kurz reingrätschen, weil es einfach zu spannend ist und ich da auch nochmal, also alles, was du sagst, 100%, und ich glaube, da sind wir uns auch einig und es war wichtig, dass du es nochmal betonst. Gestern genau an diesem Cyber- und Informationssicherheitsthema war, dass es menschenzentriert funktionieren soll. Also ein Berater, der gestern immer nur Technologie und Firewalls und was man da alles irgendwie beachten muss, und hier ein Pflichtkurs und da nochmal ein Pflichtkurs, der eben auch sagte, wir können uns doch auf solche Krisen, die wir zum Teil gar nicht wissen, wie beherrschbar sie sind und was uns da auf uns zukommt. Wir müssen es hinkriegen, dass die Menschen sagen, ja, ich will wirklich, wirklich, dass dieses Unternehmen fortgeführt wird und mein Beitrag da drin ist, bewusster damit umzugehen, wer vielleicht Social Engineering mit mir probiert. Ja, also wer mich versucht anzugreifen oder Informationen über das Unternehmen rauszukriegen. Ich verteidige dieses Unternehmen, weil es mir wichtig ist, nicht weil ich soll. Ne? Und diese Zeit, sich zu nehmen und zu sagen, wir können Prozesse und Systeme aufstellen, definieren, was wir machen sollen, das ist nur nicht nachhaltig. Dann versuchen wir Menschen dann nehmen wir ihnen ihre Individualisierung, dann nehmen wir dieses Menschenzentrierte und dann nehmen wir ihnen das, was sie vielleicht genau diesen Weg in diese Krisenvorbereitung und diese Identität mit dem Unternehmen eigentlich gegeben hätte, sich auch in solchen schweren Zeiten damit zu identifizieren. Deswegen finde ich das zu sagen, Achtung, da ist genau das New Work-Argument total wichtig, dass man sich selbst bei diesen unschönen technischen Themen einfach Zeit nimmt, den Menschen zu erklären, warum das vielleicht eine Relevanz hat und es sie wiederholen zu lassen, ob das für sie Relevanz hat und dann einfach den individuellen Weg zu begleiten, wie mit Benefits, wie mit allen Themen. Da bin ich komplett dabei. Das ist ja auch operationalisierbar und wirksam. Ja? Mir geht es wirklich darum, dass es nicht nur um diese Scheingeschichten geht, ne? Oder um diese Kickertisch-Sachen und sowas. Wir meinen es eigentlich gar nicht ernst. Wir stellen was zur Verfügung. Aber eigentlich interessiert mich der Mensch, das Individuum, der Mitarbeitende gar nicht. Und das finde ich falsch. Ich glaube, aus diesen Zeiten sind wir auch raus.
Ja, die Überleitung zur nächsten Frage ist gar nicht so leicht, aber andererseits redest du für Glaubenssätzen oder Awareness und die nächste Frage wäre nämlich, welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert und welche haben dich zum Erfolg geführt?
Ich glaube, zum Erfolg ist, dass ich irgendwann mal, ich habe wirklich Glaubenssätze. tatsächlich habe ich mir die auch lange nicht, die habe ich mir eine Zeit lang sogar regelmäßig angehört, dann auch immer. Ich glaube, das Wichtigste, als alter Ossi von der Insel glaubt man an Hierarchien. Also ordnet sich unter, ist bei irgendwelchen Sachen nicht dabei, also kannst du nicht so wichtig sein wie die anderen. Das ist, glaube ich, ein behindernder Glaubenssatz, wenn man sagt, so die Hierarchie, da kommt jemand, die ist die Ministerpräsidentin, die kann irgendwie mehr oder sowas. Ich glaube, das ist Bullshit. Das ist nicht gut, wenn man so denkt, weil man dann denkt man auch anders, wenn man mit diesen Personen spricht. Mich lange behindert vielleicht oder eingeschränkt in meinem Denken. Und ja, das Gegenteil ist eigentlich das, was, glaube ich, dass es wenig Sachen gibt, die man sich nicht durch Lernen aneignen kann, die man selbst nicht verändern kann. Also ich kann jetzt mittlerweile sehr, sehr gut, habe ich von der Leonie gelernt, ne? Leonie Müller, gemeinsame Bekannte, die mir diesen Circle da auf Influence erklärt hat. Ich glaube, dass ich ziemlich viel influencen kann. Das ist einer der Glaubenssätze, die mir, glaube ich, geholfen haben, auch ein paar Sachen anzukurbeln. Und ich glaube, dass man sowieso sehr, sehr viel beeinflussen kann. Aber dann zu trennen, was kann man nicht beeinflussen, natürlich auch total wertvoll. Aber für mich ist es so, wenn man in Sachen reingeht, versucht zu lernen, zu verstehen, kann man sehr viel bewirken. Und das Einzige, was einen ja killt, ist zu denken, ich kann gar nichts bewirken. Das ist ja das, also würde mich total killen in meiner Persönlichkeit, wenn ich sehe, ich habe da gar keinen großen Einfluss drauf. Ich glaube, dass es auch ganz wenige Sachen gibt auf der Welt, wo man wenig Einfluss drauf hat.
Ja, also auch nochmal den Verbraucherhinweis. Tatsächlich eine gemeinsame Bekannte, hochgeschätzt, Leonie Müller, hat auch im Buch mitgewirkt. Auch zu einem ähnlichen Thema wie Nico, denn die lebt in einem Van und reist im Van und arbeitet in einem Van. Folge 219 des Paperwings Podcast. Und sie ist so für mich auch so ein ikonisches Beispiel, weil sie so für mich so richtig New Workig ist mit ihrem Van und Lego Serious Play. Das heißt, genau in der Welt, in der ich mich auch so bewege. Und plötzlich habe ich sie in einem sicherheitspolitischen Podcast gehört, in Streitkräfte und Strategien, den ich immer höre. Das heißt, sie wäre so die letzte Person gewesen, die ich da verortet hätte. Hashtag Schublade, Hashtag Vorurteil. Ja. Und sie hat dann wirklich gesprochen, wie sie Überlebenstraining macht und hat das hier direkt bei mir um die Ecke in Hammelburg, so Überlebenstraining, Survival-Kurse, setzt sich für Moore ein. Also extrem spannende Persönlichkeit, war auch bei Nico im Podcast, war bei uns im Buch und auch bei mir zu hören. Also auch nochmal eine klare Empfehlung an diese Person. Was ist das Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Ich glaube, das eine ist auf dem Hof mit dem so ein Dreirad war das, aber nicht so ein Dreirad, ein cooles Dreirad, also nicht so ein Dreirad für Kinder, sondern schon was für
so ein Trike.
Sieben oder acht, wo ich hinten auf dem großen Parkplatz, damals hat es gewirkt wie eine Autobahn für mich, wahrscheinlich sind es 10 Meter irgendwie, aber hoch und runter gefahren bin und da auf dem Lenkrad mit dem Kopf liege und in die Kamera grinse. War aber gerne bei meiner Oma, das war bei meiner Oma gewesen, daran kann ich mich sehr gut erinnern, weil das schön war immer und genau, das habe ich im Kopf.
Fast gleich gut zur nächsten Frage. Wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
Ja, auf der Insel. Also das ist einfach bei mir, weil ich wirklich, ich bin ja in Berlin jetzt und wohne auch in Berlin mit der Familie und bin aber auch früher groß geworden und mir hilft Meer oder Wasser, eigentlich die Ostsee und dieser Strand, also schon ziemlich dieser Strand da auf Rügen, da vor Bins, das hilft mir total, da finde ich Ruhe und Gelassenheit und Ruhe natürlich bei meinen Lieben und deswegen da Frau und Kind auch die Energiespender für das, was ich da immer für mutige Sachen erzähle.
Ja, also ich bin ja leider, was heißt leider, ich bin kein Küstenkind, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Habe jetzt auch vor, mit meinen Kindern quasi den Jahreswechsel oder Jahresende dort zu verbringen. Und als ich dich quasi besucht habe auf Project Bay, das heißt auf Rügen, es war ja eine mega stressige Anfahrt und Abfahrt mit richtig langer Zeit. Und ich hatte ja nur so 2-3 Stunden am Strand. Habe super coole Bilder machen können, aber ich fand das so großartig da auch. Von daher kann ich das gut nachfühlen. Die Ostsee ist dann wirklich immer mal eine Reise wert. Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Oh, mein Lieblingsmensch ist eigentlich meine Frau.
Das eigentlich brauchst du ja nicht sagen.
Nee, weil was ist mir wichtig, ist ja nicht zwingend, also gibt ja schon was, dass wir sind sehr, sehr gut komplementär, würde ich sagen. Also deswegen ist es jetzt nicht so zwingend, dass ich mein Lieblingsmensch, also mein Lieblingsmensch, wenn ich über meine Frau spreche, ist, dass es nicht alles erwartbar ist. Das mag ich total. Ich merke, ich mag und dann ganz, ganz unterschiedlich, also erwartbar, nicht erwartbar ist für mich dann auch die neuen Perspektiven. Also ich mag es, gekitzelt zu werden mit Themen, die nicht körperlich, sondern wirklich tatsächlich gedanklich gekitzelt zu werden mit Dingen, die mich gedanklich provozieren, also neuen Perspektiven. Deswegen, das ist auf jeden Fall was. Ja, und gegenseitiger Neugier für die Themen. Das meine ich ja. Und dann höre ich halt nicht auf. Deswegen glaube ich, ist das auch eine wichtige Eigenschaft, die ich spüre jetzt, auch bei uns, ja, spüre, diese Unruhe, dann auch nicht nur über Sachen reden zu wollen, ne, sondern die Sachen dann irgendwie umsetzen zu wollen. Gibt genug, wir quatschen ja auch gerade, dass man das da hinkriegt und sagt, Achtung, was ist denn die Wirksamkeit, wenn wir jetzt die Menschen hier erreichen? Lasst uns im nächsten Schritt anfangen, Menschen zu helfen, sich auf Krisen vorzubereiten. Das ist mein lauter Schrei nochmal hier in den Podcast hinein. Also Sachen wirklich umzusetzen, das ist auch wichtig für meinen Lieblingsmenschen oder das schätze ich an meinem Lieblingsmenschen, eine Unruhe haben eigentlich, wenn solche Sachen zu lange nicht passieren und mit dem, was da gerade viel zu träge läuft, einfach klarzukommen, das wäre mein Anti-Lieblingsmensch, wer sowas akzeptiert.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Also definitiv ist eins der Themen, also das mit der Erkenntnis, mit dem Hierarchie-Ding, was, also passt da eigentlich sehr, sehr gut zu meinem, bin ja nicht nur dieser Lehrbeauftragte für internationale Politik und Wirtschaft, sondern habe auch noch ein Studienheft geschrieben über soziale Netzwerkökonomie, weil ich eben, wie gesagt, glaube, dass der größte Shift, den wir gerade machen, ja, der Shift ist von industrieller Hierarchie zu vernetzter digitaler Welt, wo wir plötzlich alle alles könnten, theoretisch, und uns dann auch anders ausdrücken. Und dass diese Erkenntnis, die ich dann auch nochmal wissenschaftlich untersucht hatte, die verändert eigentlich fast alles, was wir so in der Schule gelernt haben, gerade wir beide in der Schule gelernt haben. Da ist dann eben auch wieder genau das Thema, Mensch, muss ich reich geboren sein? Muss ich in die Familie von Impact geboren sein? Oder kann ich nicht selber auch Sachen verändern? Die eine Journalistin aus Frankreich hatte mich damals gefragt, als ich bei der Factory CEO war, ob ich glaube, dass die Ostdeutschen irgendwie groß benachteiligt wären. Und da hatte ich gesagt, Mensch, Bundespräsident Joachim Gauck, Kanzlerin Angie, dann scheint doch hier irgendwie für mich auch was drin zu sein. Also die beiden sind ja durchaus älter. Ne? Also ich sehe, und ich sitze hier in der Factory, jetzt auch nicht so ganz unwichtig. Also vielleicht kann ich ja. Ne? Und deswegen habe ich da, und dann habe ich natürlich ein paar Sachen ausgeblendet. Ne? Es ist einfach gibt immer noch eine krasse Diskriminierung und immer noch krasse Ungerechtigkeiten, was das Thema Ost-West angeht. Bin da jetzt auch ein bisschen bewusster unterwegs, aber die Erkenntnis Netzwerk definitiv. Und dann Netzwerk und dann all das psychologische Zeug, wie wirkt Kommunikation, glaube ich. Das zum Beispiel, also wie funktioniert Kommunikation? So viel gelernt, dass, ey Danny, mach doch mal das Mikro lauter, Mensch Danny, was hast du denn jetzt alles? Also diese Kommunikation, ich nehme wahr, das, ne? Also wie funktioniert Kommunikation eigentlich, wie man entschärfen kann und wie man, da habe ich auch wieder gedacht, Mensch, also tatsächlich das eine oder andere, manchmal ist Wissen gar nicht so schlecht. Das hat mich, glaube ich, auch geprägt, dass ich plötzlich noch neugieriger wurde, auch mehr Wissen noch mehr anzueignen und es dann idealerweise auch umzusetzen.
Ja, finde ich gerade witzig, weil ich gerade von so einer Feedback-Tournee komme, also zu einer Workshop-Tournee zum Thema Feedback und gewaltfreie Kommunikation und das gerade in die Köpfe reinbringe. Spannend. Welche Menschen inspirieren dich?
Oh, ganz viele. Also ganz, ganz viele Menschen, die ihren eigenen, die ihren Weg gehen mit ihrer Überzeugung. Mein Sohn inspiriert mich. Jetzt gerade, der ist 12 Jahre, ist Schwimmer an der Sportschule, vollkommen von sich aus. Also haben wir gar nichts verbrochen, dass er das da so, der hat ganz harte Tage und zieht das durch und immer mit dem Lächeln. Also in der Familie logischerweise viel inspiriert. Und ansonsten passt das eigentlich zu der vorherigen Frage, dass mich Menschen inspirieren, die Sachen in Frage stellen und ich muss da gar nicht einer Meinung sein mit denen, aber die jetzt gerade Diskurs fordern, die jetzt gerade, naja, vielleicht ist es dann doch sehr ähnlich mit mir, mit meinen verschiedenen Perspektiven, die ich haben möchte. Muss nicht unbedingt meine Perspektive sein, aber wir sind uns ähnlich darin, dass wir verschiedene Perspektiven für, wenn wir Gemeinschaft erreichen wollen. Ne? Ich meine, das Thema von Take Control, aber auch von Kriegsbewusst war, ich werde mir bewusst über irgendwas, das kann in allen Bereichen, ich bin bereit, ich bereite mich vor und gemeinsam. Und ich glaube, das ist immer gerade so, wir haben so viele Pole in dieser Gesellschaft. Kommunikation wieder, du bist dran, du. Also ich weiß immer, was die anderen machen müssen, ich weiß immer, was die anderen schlecht machen. Aber zu sagen, wie kriege ich es denn hin, dass wir wieder halbwegs gemeinschaftlich unterwegs sind? Also wie kann ich daran denken, dass ich, wenn ich Krisenvorbereitung schreibe, gestern tolle Startup-Pitches gehört aus dem Bereich Resilienz, die mir, wenn wir darüber nachdenken, wie affordable ist, wie zugänglich ist dann eigentlich Krisenvorbereitung. Also das, was wir hier stehen haben bei uns im Lab, kostet 1.100 Euro. Haben wir alle Sachen mal gekauft, die man da kaufen kann, 1.100 Euro. Ist die Person, die in der 17. Etage, sind Studenten, das waren Studenten, die gestern gepitcht haben, können die sich einen Notfallrucksack leisten und die Sachen, die da reingehören? Haben wir den Platz, die Sachen zu verstauen? Also da einfach zu sagen, Menschen, die dafür losgehen, dass Gemeinschaft wieder funktioniert, inspiriert mich halt auch ultra und bin ich auch ganz schnell Opfer davon, denen zu folgen. Also und das aus Opfer, weil ich sage, fokustechnisch nicht so gut, aber ich mag das, wenn Leute sich einsetzen, wieder Gesellschaft und Gemeinschaft zu betonen. Und genau, wir hatten vielleicht unsere individuellen Phasen alle gehabt, aber jetzt ist echt Zeit, dass wir ein bisschen versuchen, wieder ans Gemeinschaftliche zu denken. Das inspiriert mich gerade ultra oder treibt mich wahrscheinlich auch mit am meisten.
Stark. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Also einerseits jage ich die ganze Zeit, und ich hoffe, sie hört es hier, der Jeanette zu Fürstenberg hinterher, weil ich ihr Buch »Wie gut wir sind« zeigt sich in Krisenzeiten. Sie eine der ersten war, die das in Europa angesprochen hat, sie einen riesen VC-Fonds gemacht hat. Ich jage ihr hinterher und will endlich mit ihr sprechen. Also wenn sie das hier hört, jetzt möchte ich mit ihr mich treffen und keine Ahnung, das kriege ich glaube ich noch hin. Also wie gesagt, das ist ja auch, bin ich ganz schön dran gerade und halb verzweifelt. Alle, die sie kennen, bitte sagt der Nico, möchte unbedingt. Und das andere Thema ist, das hat mich fast jetzt ja, das ist ja fast unmöglich, Menschen, die nicht mehr leben, zu treffen. Da hätte ich natürlich so brillante, ne, und jetzt, witzig, jetzt, ich erinnere mich, was ich gesagt habe. Weil ich bin nämlich wieder da. Ich war nämlich damals, war ich nämlich tatsächlich hier in Weimar etc. und war geprimed, ich würde gerne Goethe treffen, weil ich die Vielfalt von Goethe mega fand. Also diese, wie er da durch seinen Garten da gewandert ist und einerseits über chemische Elemente, dann das, was man ja überhaupt nur wusste, war ja das, was er da geschrieben hat. Aber was er dann auch bewirkt hat, fand ich ultra spannend, wie so jemand tickt. Und das würde mich voll interessieren, mich mit Goethe zu unterhalten.
Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Ja, ein bisschen aufrechter gehen, glaube ich, aber ansonsten lief das jetzt nicht so falsch. Also natürlich bist du als Rüganer, bist du da ein bisschen schüchterner vielleicht oder sowas, aber ist ja jetzt nicht so schief gegangen. Deswegen, also das würde auch nichts vorwegnehmen, weil ich glaube, wichtig ist, diese Erfahrung auch zu machen. Und dann kam halt irgendwann dieser Moment, ne, das habe ich ja vorhin gesagt, mit diesem Mensch, man macht sich vielleicht kleiner, als man ist. Also nicht körperlich, sondern so in meinem Kopf. Und das kann man vielleicht früher anfangen. Das mache ich jetzt, glaube ich, mit meinem Sohn schon früher, die Möglichkeiten, die er hat in seinem Leben und was er tun kann. Aber das würde ich mir vielleicht sagen, aber es ist trotzdem nicht so groß schief gegangen. Deswegen keinen großen Tipp.
Ich glaube, jetzt kommt eine gute Frage, wo du nochmal schön pitchen kannst, nämlich was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Oh, ich glaube, also, ja, pitchen, okay. Das würde ja bedeuten, dass ich bis zum Ende glaube, dass wir mit diesen Krisen kämpfen müssen. Ich hoffe, dass wir technologisch und auch als Gemeinschaft oder als Gesellschaft da einen Weg finden, dass wir, ich werde ja 105, das habe ich ja schon definiert, bin jetzt 46, also ich habe noch knapp 60 Jahre Zeit, wenn das Longevity-Game nicht kommt und ich mich entscheide, noch länger zu machen, aber 105 werde ich auf jeden Fall. Das heißt, ich habe noch ziemlich viel Zeit und da habe ich eigentlich, das mit den Naturkatastrophen kriegen wir nicht hin. Das ist relativ ins Wasser gefallen. Das heißt, da müssen wir mal gucken, ob wir technisch irgendwas machen können, dass wir das für die Gesellschaft oder für die Population, für die Weltpopulation, die Großen sagen ja schon, wir müssen ein Datencenter und was weiß ich, alles ins Space bringen, also ins Weltraum bringen. Deswegen weiß ich nicht, ob wir da was haben. Ja, also Menschen für Krisen vorbereiten und diese Ungerechtigkeit zwischen Land und städtischem Raum auflösen, klar, große Themen. Aber ich glaube, da passieren noch ein paar Sachen, die wir jetzt gerade nicht sehen können. Was ich gar nicht pitchen muss, weil es schon seit 2015 oder 16 da ist, sind die UN-Nachhaltigkeitsziele für alle, die nach Zielen suchen in ihrem Leben. Da mal reingucken, hat mir total geholfen, zu sehen, Mensch, das, die großen Themen sind ja eigentlich definiert. Wenn jetzt noch jemand sich drum kümmern würde, der nicht UN heißt und ein bisschen mehr Power hat und ein bisschen mehr umsetzungsstark wäre, dann wäre das für mich eigentlich, da sind noch ein paar Sachen, die passieren müssen. Jetzt ist leider gerade Krieg eins der größten Themen mit den aktiven Konflikten, die wir auf der Welt haben. Hoffe, dass wir das in den Griff kriegen, aber die anderen Themen, da sind noch 16 weitere, die gelöst werden müssen. Deswegen, damit möchte ich nicht in Verbindung gebracht werden. Ich sage nur, dass wir noch ein paar Sachen vor uns haben, wo ich immer diese Schwäche, dieses Problem vielleicht habe, dass ich denke, da müsste ich was dazu beitragen.
Ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ja, hatte ich ja vorhin schon gesagt, only those who change perspective can create something new. Ich glaube, dass und das nicht einfach um des Perspektivenwechsels wegen, sondern einfach zu sagen, hey, wie gucken wir eigentlich gerade auf die Themen? Warum wählen 10 Millionen die AfD? Lass uns doch mal aus der Perspektive eines Bürgers, der das wählt, auf Rügen darauf schauen und sehen wir, oh, die ist aber frustriert, weil sie nicht mitbekommt, dass der Bus da immer gar nicht fährt. Dann sprechen wir mal mit ihr und stellen fest, wir konnten ihr helfen und sie kann in der Website sehen, dass dieser Bus nicht fährt und dann ist sie plötzlich gar nicht mehr gegen das System. Das war das Einzige, was sie lösen mussten. Sie ist nicht mehr gegen das System und plötzlich wählt sie auch nicht mehr die AfD, die gegen alles auch gegen das System ist. Das heißt, einfach mal andere Perspektiven einnehmen, das ist, glaube ich, manchmal gar nicht so schlecht. Und manche Sachen kann man eben weiter lernen. Also wenn jetzt irgendwie, wir haben ja das tolle Glück, dass wir beide demnächst oder jetzt schon mit einer Space Engineering zusammenarbeiten, da lernen wir auch wieder viele neue Sachen dazu. Also wir lernen ja ganz viele neue Sachen dazu und dann gucken wir mal, was wir draus machen. Wichtig ist, glaube ich, dass wir gucken, welche Themen kann man damit vielleicht, welche Probleme kann man möglicherweise damit lösen. Aber das Erste ist eigentlich immer zu fragen, welche gibt's denn eigentlich, welche Probleme. Ne? Und dann kann man durch verschiedene Perspektive raufzugucken, eigentlich rausfinden, wie man den Menschen vielleicht sogar helfen kann.
Ja, lieber Nico, dann möchte ich mich jetzt ganz doll bedanken bei dir für dieses inspirierende und motivierende Gespräch und auch, dass du es mir ermöglicht hast, meine zwei Welten zu verbinden, wie du es ja auch machst. Das heißt einmal dieses sicherheitspolitische, das wirklich Relevante auch für unser Land oder für unsere Gesellschaft und gleichzeitig neue Perspektiven und Sinnhaftigkeit zu erleben und umzusetzen. Liebe Zuhörerinnen, seid gern gespannt. Hört euch gerne den Podcast Take Control an. Der Paperwings Podcast wird weiterlaufen. Ich entschuldige mich für die ein, zwei Aussetzer. Ihr habt jetzt die Person kennengelernt, die einen Teil meiner Arbeitskraft nutzt und für was Gutes, für was Großes. Ich freue mich drauf. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Vielen Dank, Danny, dass ich hier sein durfte. Und ja, vielen Dank, dass du trotz des Paperwing-Podcasts und all deiner Verpflichtungen, die du hast, an dieser Mission mitarbeitest. Und deswegen auch danke an die Zuhörerinnen. Es geht hier nicht um ein Produkt, was wir verkaufen wollen. Es geht hier darum, Menschen auf Krisen vorzubereiten. Und die in der Lage sind, anderen zu helfen, die wollen wir hiermit ansprechen, werdet einfach auch Teil dieser Mission. Dafür muss man nichts kaufen. Dafür ist man einfach dabei und guckt, welche Informationen sind es. Das BBK hat eine tolle Liste, haben sich zu wenig Leute runtergeladen. Also wenn wir es hinkriegen, dass mehr Menschen sich auf Krisen vorbereiten, dann haben wir was geschafft. Und deswegen, wir gehen jetzt auf die Unternehmen zu, wenn ihr Unternehmen kennt, helft uns. Aber vielen Dank für die Möglichkeit, auch das Thema hier im Podcast anzusprechen, Danny.
Danke, die Links, liebe Zuhörerinnen, packen wir euch natürlich in die Shownotes. Das heißt, ihr könnt das alles mal abrufen. Ja, ich danke euch. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Servus.
Danke, ciao.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter.
Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.